spätestens als im Trailer sagt, and the winner gets $1 million, wusste ich, ja, also ich meine, wenn ich das nicht versuchen würde, wäre ich ja blöd.
Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer
und Florian Hohmann.
Diese Folge wird präsentiert von PwC Schweiz.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meet the CFO, heute mit Yannick Zamboni. Ich glaube, die Folge wird in vielerlei Hinsicht besonders. Wenn ich mich selber zurückerinnere, ich lehre ja heute an der HSG, habe aber eben dort auch studiert. Und zu dieser Zeit hat man immer noch gesagt, eben, dass die erste Million sehr schwer verdient ist und es danach irgendwie einfacher wird. Ich glaube, das ist eine Einschätzung, die unser heutiger Gast nicht teilen wird. Aber darauf kommen wir später noch zurück. Wir starten die berufliche Reise mit Yannick. Diese beginnt eben mit einer KV-Lehre in einer Krankenversicherung, führt über das Modeln und einem Marketingstudium zur Ausbildung zum Fashion-Spezialist bis hin zum Gewinn der amerikanischen TV-Show Making the Cut. Herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Yannick.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Und bevor wir hier auch inhaltlich einsteigen, würde mich mal interessieren, wie fühlst du dich gerade?
Ein bisschen überrumpelt. Nein, ich fühle mich gut.
Ja, ich frage mich deswegen auch, weil wir ja Meet the CFO heißen und in deinem Metier ja eigentlich Kreativität die Währung ist, an der man gemessen wird und wo man entsprechend auch performen wird. Fühlst du dich dann in einem Business-Podcast auch noch wohl?
Ja, absolut.
Okay, dann lass uns doch mal einsteigen. Ich wollte ja mit meiner Aufzählung so ein bisschen die Buntheit deiner Stationen widerspiegeln. Und meine Aufzählung war ja auch lückenhaft, das weiß ich. Aber fühlt sich das für dich eigentlich überhaupt bunt und vielschichtig an? Oder ist das bei dir eher wie Tetris, dass die Dinge so zusammenfallen und zueinander passen, so wie dein Leben sich jetzt gestaltet hat?
Ich glaube, Tetris ist eine sehr gute Veranschaulichung. Ich glaube, es fühlt sich wirklich so an, dass kunterbunte Steine, die irgendwie nicht zueinander passen, aber irgendwie wurden die passend gemacht, um höher zu steigen, gehen, zu kommen. Mhm. Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Vergleich.
Und wenn du an deine allererste Station, eben die KV-Lehre, die fällt natürlich total auf und ich weiß, dass du ja eigentlich Kreativität immer schon von Anfang an im Sinn hattest, aber deine Eltern eben beispielsweise auch gefunden haben, mach doch was Anständiges, lieber Sohn, und dann ist es letztendlich dazu gekommen. Würdest du oder hast du Dinge, wo du heute noch sagst, die habe ich mitgenommen, die nützen mir heute noch was aus dieser Zeit?
Ja, absolut. Ich sage eigentlich immer, jede einzelne Station hatte es gebraucht in meinem Leben, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Ich wäre nicht Business Owner ohne KV-Lehre.
Und hast du so 1, 2, 3 Learnings, wo du sagst, da greife ich heute noch drauf zurück?
Also jetzt aus der KV-Zeit, also ich glaube schon so die Basics aus Buchhaltung, Mathematik, sind schon ziemlich hilfreich, wenn man selbst eine Unternehmung hat.
Ja, ich habe sowieso gehört, dass Mathematik zu deinen Lieblingsschulfächern gezählt hat.
Das ist korrekt, ja.
Ja, eben, das wird man ja eigentlich nicht vermuten, weil in der Mathematik muss ja eben alles korrekt sein, wie du ja auch gerade selber sagst. Und Kreativität verbindet zumindest ich, aber du kannst mich da eines Besseren belehren, eben auch mit dem Unbestimmten, wo es nicht darum geht, jetzt das hergeleitete nächste Glied zu finden, sondern wo eben der Einfall das Überraschende bringt, wo dann alle ein Wow auf den Lippen haben und man so aufs nächste Level kommt.
Das stimmt schon. Aber was ich in der Mathematik toll finde, ist die Logik dahinter. Meine Mutter war immer meine Mathelehrerin. Also die hat mir das immer so ein bisschen näher gebracht, weil sie extrem gut ist in Mathe. Und sie hat mir immer beigebracht, in Mathe ist alles logisch. Du musst nur verstehen, wie man es machen muss. Und wenn du die Logik hast, dann kommst du zum Ergebnis. Und ich finde, da gibt es sehr viele Parallelen in der Mode, nämlich ein Schnitt, also das Schnittmuster jedes Kleidungsstückes ist pure Mathematik und ist super logisch. Und wenn man das beherrscht, dann beherrscht man doch schon relativ viel.
Mhm. Du hast ja dann die Ausbildung, oder ist das eine Ausbildung zum Fashion-Spezialist gemacht? Wie nennt man das?
Ja, das ist so, ein Zwischenjahr, das ich machen musste, weil ich die Voraussetzungen nicht erfüllt habe, um an einer Universität zu studieren im kreativen Bereich.
Aber da hast du das Handwerkszeug gelernt, ne?
Genau,
kann man das richtig so sagen? Also ja, vom Schneidern beispielsweise, vom Entwerfen?
Genau, so die Basics im Schnitt, die Basics im Modezeichnen, im Nähen, die Basics von Maschinentechnik auch. Wirklich so eine Schneiderlehre im Schnelldurchlauf mit allen Basics.
Hast du am Ende immer noch gedacht, du bist da richtig?
Ja, es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ja.
Und Spaß gemacht, weil du auch gesehen hast, da kommt immer was bei raus, du hast was in der Hand?
Ja, man hat relativ schnell ein Ergebnis. Ist doch etwas Schönes, wenn man auf etwas hinarbeitet und dann das Ergebnis auch in den Händen halten kann.
Jetzt hat Dirk ja gerade einleitend schon gesagt, dass er dich natürlich lückenhaft vorgestellt hat, weil es noch so viel gibt, was wir noch gar nicht gesagt haben. Dein Unternehmen, was du hast, heißt ja Maison Blanche. Und wenn man dich gerade sieht, wir haben keinen Videocast, aber du bist auch komplett in weiß. Also weiß gekleidet, mit weißem Nagellack, hast die Augenbrauen weiß, noch eine weiße Cap auf. Welche Rolle spielt die Farbe weiß in deinem Leben? Also warum Maison Blanche und warum alles weiß?
Also Maison Blanche ist eigentlich entstanden während meines Studiums, als ich bei der Recherche bemerkt habe, dass wenn man die Designs genau anschaut oder was kommerziell funktioniert und wenn man da die Farbe oder den Print oder die Farbkombination weglässt, sind die Designs relativ flach und sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ich wollte mir als Aufgabe stellen, die Dozenten zu überzeugen, nur mit Design, nur mit Endverarbeitung, nur mit Details und komplett auf bunte Farben zu verzichten. Und als ich das eine Weile gemacht habe, habe ich gemerkt, wie interessant weiß oder Shades of White sein können.
Okay, und das hast du für dich selber jetzt, also ist das dann mit der Zeit gekommen, dass du auch dann, natürlich trägst du dann deine eigenen Sachen und trägst dann auch weiß, aber dass du dich jetzt auch so in weiß selber stylst, auch am Körper, ist das dann, ist das Marketing für deine Marke oder jetzt für dich Ausdruck deiner Identität?
Das ist irgendwann mal so gekommen. Ich habe auch gemerkt, dass das Weiß sehr auf mich oder generell eine sehr beruhigende Wirkung hat. Farben lösen ganz viele Sachen im Menschen aus und ich finde, Weiß ist sehr beruhigend und lenkt mich nicht ab. Ich würde sagen, Farben an mir selber würden mich in meinem Designprozess ablenken.
Und bei Maison Blanche von der Grundidee, hier deine Dozierenden über Design zu überzeugen bis zu dem, was du heute machst, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ist natürlich alles größer geworden, wir reden gleich auch noch drüber, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, aber wie hat sich dein Design über die Zeit entwickelt und deine Idee von dem, was du machen willst?
Das ist ein stetiger Wandel, würde ich sagen, aber es gibt so die Grundpfeiler, die mich sehr interessieren. Also Dekonstruktion, ich bin sehr genau penibel, würde ich von mir behaupten. Das ist immer noch etwas, was ich möchte etwas wirklich auf den Grund gehen und nicht nur etwas oberflächlich machen. Und die Nachhaltigkeit hat immer eine größere Rolle eingenommen eigentlich. Aber das sind so die Grundpfeiler und drumherum ändert sich konstant alles.
Und wenn du diese Werte, die du gerade genannt hast, wenn du die eben transportieren möchtest durch deine Mode und man dann ja aber auch immer Partner braucht letztendlich, die das auch lancieren können, einen Vertrieb organisieren können oder überhaupt man sich überlegt eben, wo soll das letztendlich platziert werden? Wie schwierig ist es in solchen Situationen Partner zu finden, die diese Werte wirklich teilen?
Unheimlich schwierig. Also es gibt viele, die geben vor, ähnliche Werte zu haben. Und 2 Minuten im Gespräch merkst du, die haben keine Ahnung, das ist nur Marketing. Und ich würde sagen, es ist unheimlich schwierig, jemanden zu finden mit ähnlichen oder selben Werten. Das finde ich nach wie vor.
Das ist übrigens andersrum genauso. Das merke ich immer bei Montagnard, wenn man Unternehmen hat, die Kleidung kaufen wollen, weil sie sich gerne nachhaltig positionieren wollen, dann geht das immer bis zum Preis. Also wenn man dann spricht, ja, also wir machen Made in Europe aus den und den Materialien, die biologisch abbaubar sind, recycelbar, aber dann kostet es halt auch mehr als das alte Made in China T-Shirt, was ihr hattet. Da hört es dann meistens dann auf.
Also bevor wir dann nochmal ganz genau drauf gucken, was du mit Maison Blanche machst und vorhast, wollen wir nochmal eben auf den Weg gucken, weil der hat ja so viele auch glamourhafte Episoden, die einfach extrem speziell sind. Und ich weiß auch nicht genau, wie sie sich heute für dich anfühlen. Und das, was natürlich am meisten reinsticht aus all diesen Dingen, die dein Leben prägen, ist ja die Fernsehshow. Making the Cut, ein von Heidi Klum produziertes und auch von ihr in der Jury präsidiertes Format, wo weitere Jurymitglieder letztendlich Modedesigner bewerten, wie die jeweilige Projekte ausgeführt haben und wie das entsprechend ankommt. Du hast auch an anderer Stelle mal gesagt, es sei so ein bisschen das Germany's Next Topmodel für Modedesigner, in dem du dich da begegnet bist. Und das eben in Amerika, einem riesigen Markt, ja, einem riesigen Markt. Und ich nehme an, dass die Sendung auch eine entsprechende Verbreitung hat, also gesehen wird. Und letztendlich steht ja auch Heidi Klum für Mainstream so ein bisschen. Das heißt, es geht auch immer um die Breite des Ganzen. Erzähl uns doch erst noch mal ganz kurz, wie diese Reise verlaufen ist, wie du da überhaupt reingekommen bist, wie du die Reise erlebt hast, was das Schönste, was auch vielleicht das schlimmste Erlebnis war auf dieser Reise. Nimm uns mal so ein bisschen mit.
Okay, ich geh mal zurück ins Jahr 2020. Da habe ich nämlich im März 2020 habe ich mein Studium abgeschlossen an der Kunsthochschule in Basel. Und das war genau ein Tag vor Corona-Lockdown. Und wie ihr vorhin gesagt habt, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich habe irgendwann zwischenzeitlich auch noch Marketing studiert in Zürich. Habe dann auch bei Procter & Gamble gearbeitet, hatte einen finanziell sehr stabilen Job. Habe dann alles hingeschmissen für eine unsichere Zukunft. Habe 4,5 Jahre und mein ganzes Erspartes in diese neue Ausbildung investiert und dann einen Tag vor Corona-Lockdown abgeschlossen, konnte nicht mehr das Land verlassen. Also ich konnte nicht nach Paris, London, Mailand oder sonst wohin gehen und da groß Karriere machen in der Mode, sondern musste mir irgendwie überlegen, ja, was machst du jetzt mit dieser Ausbildung? Und du hast kein Geld. Und aus Not mein eigenes Label gegründet, habe Einzelanfertigungen gemacht für Leute, die auf mich zugekommen sind. Das hat relativ gut funktioniert. Also mit gut funktionieren muss ich sagen, ich habe während des Studiums gelernt zu überleben mit relativ wenig Geld. Deswegen war das für mich kein Problem, wenn ich da nur 2.000 im Monat verdient habe. Das war okay, um zu überleben. Und dann so nach anderthalb Jahren Corona waren wir doch schon an einem Punkt, wo niemand mehr irgendwie Einzelanfertigungen haben wollte, weil alle saßen nur noch vor einem Screen zu Hause und wenn sie gekleidet waren für ein Meeting, dann höchstens oben. Genau, also Kleider verkaufen zu dieser Zeit ging tief in den Keller, Heimtextilien ging dafür hoch. Genau, und dann war ich einfach dort und habe gemerkt, ich verkaufe nichts mehr, es muss sich jetzt irgendetwas schleunigst ändern, weil sonst verdiene ich gar kein Geld mehr und dann kann ich keine Miete mehr zahlen und gar nichts. Und ich habe so ein bisschen auf ein Wunder gehofft und dann hat mich eine Castingagentur gefragt, ob ich nicht bei Making the Cut mitmachen möchte. Und ich habe das gleich gelöscht, diese Anfrage, weil ich keine Ahnung hatte, was Making the Cut ist.
Und dann ist aber, glaube ich, diese Agentur glücklicherweise auch noch auf Instagram auf dich zugekommen. Und dann hast du gemerkt, okay, da ist doch mehr dran, als du am Anfang gedacht hast. Hast das Ganze gegoogelt und hast gesagt, ich bin dabei. Also zumindest mal beim Casting.
Genau, richtig. Also ich habe dann auf YouTube dann Making the Cut eingegeben, habe dann realisiert, wie du gesagt hast, dass es von Heidi Klum produziert und moderiert wird. Und spätestens, als im Trailer sagt, and the winner gets $1 million, wusste ich, ja, also ich meine, wenn ich das nicht versuchen würde, wäre ich ja blöd.
Genau, damit wären wir auch bei der 1 Million angelangt.
Ja, weißt du, wie die auf dich gekommen sind jetzt im Nachhinein? Oder haben die einfach sehr, sehr viele Designer angeschrieben, die dann zum Casting gegangen sind? Oder hat irgendwas Spezielles muss sie ja dann doch an dir auch interessiert haben, oder?
Ich glaube, die haben wirklich so ganz viele Castingagenturen beauftragt und wahrscheinlich bekommen die auch eine Provision oder irgendetwas, wenn die Leute dann tatsächlich in die Show bringen. Und ich hatte schon während des Studiums immer wieder Sachen von mir gepostet und mein durch das Modeln von früher hatte schon ein paar Followers, nicht unheimlich viele, aber 5.000, 6.000, was damals für mich schon super viel war.
Und wie war dann, also dann wurdest du genommen und dann nimm uns mal mit, wie so dein erstes Erlebnis war. Also wie ist das plötzlich Teil einer Produktion zu sein? Du warst ja nämlich mal an vorher noch nicht groß im Fernsehen oder bei einer Produktion für einen großen Streamer dabei. Wie war so die erste Erfahrung? Und dann vor allen Dingen wirst du ja dann irgendwann auch Heidi Klum, die du jetzt ein bisschen besser kennenlernst, aber auch zum ersten Mal getroffen haben, wo ja dann die ein Weltstar ist, wo man dann davor steht und vielleicht denkt, oh, jetzt wird die meine Arbeit bewerten oder ich muss mich jetzt mit der unterhalten, wie rede ich vor einer Kamera, wie bist du da drauf, ja, wie hast du das Ganze erlebt und wie hast du das verarbeitet und wie bist du das angegangen?
Also das Ding ist, der Casting-Prozess ging 2 Monate, da konnte man sich schon so ein bisschen in diese Welt einleben. Ich habe die ganzen Folgen durchgeschaut in dieser Zeit. Ich wusste, dass ich mich auf etwas Seriöses einlasse, dass in der Show da niemand irgendwie blöd dargestellt wird oder dass es darum geht, irgendwie ein Drama zu machen. Für mich war die Show wirklich, die wollen das Handwerk zeigen und um das geht es da. Also es ist wirklich nicht dramabelastet. Deswegen habe ich da mich relativ sicher gefühlt. Als ich dann in LA angekommen bin, mussten wir auch zuerst eine Woche in die Quarantäne, auch wegen Corona. War für mich auch super, weil es war super anstrengend, die Zeit. Ich konnte mich eine Woche relaxen. Und dann sind wir da im Studio angekommen und halt, ja, LA ist sehr viel Schein. Und das habe ich dann zum ersten Mal dort auch gesehen. Also ich habe im Leben noch nie so viele obdachlose Menschen gesehen in irgendeiner Stadt wie in LA. Das hat mich relativ stark schockiert. Und dann auch, wie so ein Studio von außen ausschaut. Rumpelplatz oder irgend sowas. Und dann gehst du rein und es ist alles sehr künstlich. Und nach 2 Stunden dort drin vergisst du die Kameras und machst deine Arbeit.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dann Heidi Klum kennengelernt hast? Und wie war dann die erste Begegnung? Warst du da sehr nervös?
Ich war extrem nervös, ja. Also wir waren ein paar Stunden am Filmen und dann ist sie und Tim Gunn sind da reingelaufen und haben da moderiert und gemacht. Und ja, ich war schon sehr nervös. Ich durfte ja auch die ersten 2 Folgen wurden mit mir nicht gesprochen, also so im Plenum. Und das hat mich noch nervöser gemacht, weil ich wusste, irgendwann werden die mich aufrufen und irgendwas fragen. Und ja, ich habe auch nach 2 Monaten, und das ist auch der Heidi aufgefallen, immer noch gezittert, als ich mit ihr gesprochen habe.
Und dann hast du, das haben wir ja auch schon eingangs gesagt, ich meine, du hast die Show letztendlich gewonnen, für dich entschieden. Weißt du jetzt im Nachhinein, was dich so von den anderen Kandidaten abgehoben hat, was das Spezielle an dir war, warum du die Show gewonnen hast? Weil da werden ja wahrscheinlich auch ja, sehr viele starke Konkurrenten gewesen sein, die auch alle extrem gute Designer sind.
Ja, ich würde sagen, alle, die in die Show gekommen sind, waren oder sind super Designer. Ich glaube, ich war wirklich einfach extrem, vor allem anders. Ich glaube, das war so das Ausschlaggebende, einfach anders.
Und das ist ja eigentlich spannend, weil eben Sponsor oder Presenting Partner ist ja Amazon, die ja nicht unbedingt für das andere, sondern eben für die Masse stehen. Und als Gewinner hast du dann ja die Möglichkeit, mit eben Amazon eine Kollektion oder Kleidungsstücke zu entwerfen, die dann über Amazon auch verkauft werden. Und wo dann ja letztendlich, glaube ich, beide kommerziell dran verdienen. Also Amazon kann einen Teil des Sponsoring-Geldes so wieder reinholen. Aber du hast auch dann die Möglichkeit, natürlich einen riesigen Markt plötzlich für dich zu erschließen, was sonst gar nicht möglich wäre. Als du dich dann darauf, du hattest gewonnen. Und dann ist ja, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit hattest du, um dann die entsprechenden Teile für Amazon fertig zu haben?
Total waren es 7 Monate, weil die Post-Production war 7 Monate. Ich musste 7 Monate dicht halten, dass ich da gewonnen habe und in dieser Zeit die Kollektion auf den Markt bringen, damit sie zum Sendeschluss, zum Finale erhältlich ist.
Dicht halten heißt, wie vielen Leuten hast du davon erzählt im ganz engen Umfeld und wie schwierig war das?
das ist eine Riesenproduktion und ich musste schon von Anfang an, als ich da mitgemacht habe, von ganz, ganz, ganz vielen Leuten ein NDA unterschreiben lassen. Und alle, die ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben haben, die wussten dann auch Bescheid. Also es waren meine engste Familie und meine engsten Freunde, so ein paar Models, von denen ich Fotos eingeschickt habe. Also es musste ziemlich jeder ein NDA unterschreiben. Es war schon so eine Gruppe von 15 Personen, die Bescheid wussten.
Jetzt wurde es ja zum ersten Mal ernst, also in diesen 7 Monaten dann die Teile dann parat zu haben, mit denen du einer breiten Öffentlichkeit bekannt wirst. Und wie schwer ist es dir gefallen, überhaupt auszusuchen, was du dort gerne hineinnehmen möchtest in deine erste kommerzielle Produktion? Weil die ja auch letztendlich so ein bisschen ein Stempel ist, den du selber abgibst und an dem dich dann andere messen werden. War das einfach zu sagen, das sind diese Dinge, da stehe ich am meisten hinter, das soll es werden? Oder bist du auch selber in Zweifeln gekommen, dass du gesagt hast, Mensch, das muss ja nicht nur mir gefallen, das muss anderen gefallen, wie mache ich das am besten?
Hey, nee, ich hatte gar keine Zeit, irgendwie an mir selbst zu zweifeln, weil wie in der Show selber auch danach in der Post-Production so eng getimt, dass man überhaupt gar keine Zeit hat für Zweifel. war wirklich in der Show so und auch danach mit der ersten Intuition einfach gehen. Also ich meine, 7 Monate für eine, ja, ich habe in dieser Zeit 2 Kollektionen gemacht. Das ist die Kollektion von meinem Label und dann den Co-Brand. Ich habe auch noch einen Co-Brand im Vertrag. Das heißt 2 Kollektionen, insgesamt 73 Styles, über 50.000 Pieces produziert. Das gibt nicht viel Zeit, um nachzudenken. Ich habe mich wirklich darauf fokussiert, Dinge, die ich cool finde, die schon da sind, die man leicht abändern kann. Dinge, die ich in der Show gezeigt habe, die man leicht abändern und kommerzialisieren kann. Ich bin wirklich darauf gegangen, Bestehendes zu verbessern und das auf den Markt zu bringen.
Was du dann für alles komplett als Einzelkämpfer so verantwortlich? Also das Design logischerweise, das kommt von dir als Designer und dann auch die komplette Entwicklung, also welche Stoffe bei welchem Produzenten wie verarbeitet werden, lag das alles bei dir komplett?
Zu 99%. Ich hatte schon so ein Team von Amazon, bei denen ich rückfragen konnte. Ist auch Produktion, also wenn du mit Amazon produzierst, dann die müssen genau wissen, wo du produzieren möchtest und muss ein Betrieb sein, der abgenommen wurde und der okay ist. Die können sich oder wollen sich keinen Skandal oder keinen größeren Skandal leisten. Das heißt, es wird alles genauestens überprüft. Aber bis auf gewisse kleine Sachen konnte ich schon wirklich, hatte ich freie Hand.
Und jetzt dieser Co-Brand, den du gemeinsam mit Amazon hattest, haben die da mehr Einfluss darauf genommen, weil sie gesagt haben eben, wir wissen, was besonders gut geht, also welche Art Kleidungsstück beispielsweise, und mach doch mal einen Hoodie.
Ja.
Oder so. Also so muss man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also beim Co-Brand war es wirklich dann so sehr statistisch, so gemäß unseren Statistiken läuft dieses und dieses Teil sehr gut, dieses und dieses, diese und diese Farbrange, ein Hoodie in dieser Farbe läuft sehr gut und solche Statistiken wurden mir dann schon präsentiert. Ich würde sagen, in der Mode läuft ganz vieles nicht nach Statistik und deswegen sind die Statistiken so ein bisschen,
Aber heißt das dann, diese Kollektion war dann nicht in Weiß?
Wir hatten ganz, ganz, ganz viele verschiedene Farben und Prints und es war schon ein Großteil weiß, aber ich habe von Anfang an eigentlich immer mit Farbe schon gespielt.
Okay. Und wie zufrieden warst du dann am Ende? Erstmal als Kreativer, als Kopf des Labels, wie zufrieden warst du erstmal, als es einfach nur fertig produziert war und du es in der Hand hattest?
Ich war eigentlich sehr zufrieden, für dass es meine erste wirkliche Kollektion war, die ich produziert hatte. Für die Zeit, die ich hatte dafür, war ich eigentlich sehr, 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 es war nicht perfekt, ganz, ganz klar, aber ich war sehr zufrieden damit.
Und wenn du dich jetzt reinversetzt in den, die ProjektleiterInnen bei Amazon und ich würde der die gleiche Frage stellen, was würde die sagen?
die würde wahrscheinlich sagen, ich bin schon sehr experimentierungsfreudig wahrscheinlich.
Was waren denn dann für dich persönlich, jetzt als die 7 Monate rum waren und dann die Show ausgestrahlt wurde, die größten Effekte für dich? Weil klar, du hast erstmal 1 Million Dollar gewonnen, die du investieren konntest in dein Label. Das ist natürlich schon mal extrem viel Geld, was du in ein Unternehmen investieren kannst. Was hat es dir dazu noch alles gebracht? Du hattest jetzt einmal einen Absatzkanal mit Amazon, der da ist, wahrscheinlich auch Publicity, nehme ich an. Also jetzt hast du deutlich mehr Instagram-Follower als damals deine 5000, die du gerade gesagt hast.
Ja.
Das halt, und wahrscheinlich auch ein Netzwerk. Also mir fallen ganz viele Dinge ein. Sag mal gerne aus deiner Perspektive, was da alles auf dich zugekommen ist und was dir das alles gebracht hat, neben diesem Geld, was du gewonnen hast.
Also hauptsächlich sicher auch noch das öffentliche Interesse, eine mediale Plattform, die schon sehr gut ist, um so Collaborations und Neukunden und neue Partner zu finden. Es ist schon mehr das in die Öffentlichkeit gedrückt werden und dadurch sind neue Dinge entstanden. Das ist fast noch hilfreicher. Ich würde sagen, das Wichtigste für mich war wirklich das Learning, das ich hatte, in so kurzer Zeit 2 Kollektionen zu produzieren, von Anfang bis Ende, was ich zuvor nie gemacht habe, mit einem Partner, der nicht 100% zu mir passt. Ich glaube, da gab es so viel Reibungsflächen und Dinge, wo wir uns nicht einig waren, was unheimlich gut war für mich, um ganz, ganz, ganz viel zu lernen.
Mhm. Aber und grundsätzlich, weil das war das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich gesehen habe, dass du dann eben auch den Vertrieb über Amazon gewonnen hast, das passt ja, vertreibt Amazon auch noch häufig, ich habe selber noch nie nachgeschaut, höherpreisige Designermode oder ist das eben was Spezielles, weil du die Amazon-Show gewonnen hast? Weil das wäre ja jetzt nicht der erste Vertriebskanal, der mir jetzt einfallen würde für dich. Und wir haben uns beim Montagnard damals auch ganz früh und wir sind nicht so hochpreisig und nicht haben keinen Star-Designer an Bord, haben uns auch ganz bewusst gegen Amazon am Anfang als Verkaufskanal entschieden.
Also ich kenne jetzt auch andere Labels, die über Amazon verkaufen, aus dem Grund der Reichweite. Mhm. Die haben wirklich einfach eine extreme Reichweite und schon Leute, die einfach mal suchen gehen und auf gut Glück, wenn da halt, keine Ahnung, wie viele Millionen Klicks pro Stunde haben, da kann auch einiges dabei rauskommen, nur auf gut Glück. Würde schon sagen, es passt überhaupt nicht zum Preissegment. Aber wenn man in einer gewissen Menge produziert, dann wird der Preis schon extrem runtergeholt. Also ich meine, das sehen wir bei Montagnard, wird das wissen. Wenn du kleine Stückzahlen hast, dann ist der Preis so exponentiell viel höher als mit normalen Produktionsmengen, da bist du viel, viel, viel tiefer im Preis.
Und mit der Million, die du dann da gewonnen hast und investieren konntest, wie hast du dann geplant, was du damit, war da einiges schon vorherbestimmt, weil das sowieso vertraglich war, das und das machst du für Amazon, es wird natürlich in Produktion investiert, aber wahrscheinlich dann auch nicht alles, wahrscheinlich konntest du auch dann anderen größeren Teil frei für dein Unternehmen einsetzen. Wie hast du das geplant, was du machst mit dem Geld? Weil du hast ja eingangs gesagt, mit Zahlen bist du auch nicht so schlecht. Du wirst dann wahrscheinlich schon ein bisschen einen Plan für dich gemacht haben, oder?
Ich dachte mir, ich hätte mehr Geld zur eigenen Verfügung, habe dann aber schnell gemerkt, dass bei den Produktionsmengen, die Amazon wollte, 80% an die Produktion geht. Und dann wusste ich, dass 20% für die Löhne sein wird, weil ich wusste, ich muss Leute anstellen, ich werde es allein. Ich habe es zwar die ersten 3 Monate versucht alleine, aber habe dann gemerkt, ich muss Leute haben und habe dann Leute angestellt und das war so mein Depot für die Löhne und 80% ging an die Kollektion.
Und du hast dann von Amazon aber das Geld dann wieder für diese Kleidungsstücke bekommen oder du warst einfach beteiligt am Verkauf an Dritte?
Nee, die Kollektion wurde mir komplett abgekauft. Also die von meinem Brand wurde mir abgekauft und sie haben sie als Retailer wieder verkauft mit einer Marge. Und der Co-Brand, da war ich beteiligt.
Das heißt, die 800.000, die du in die Produktion gesteckt hast, die hast du aber verzinst sozusagen zurückbekommen. Die haben sich rentiert wieder und sind wieder zu dir auf dein Konto gekommen.
Mit einer eigenen Marge, die ich mir setzen wollte, konnte, wieder zurückbekommen, korrekt.
Werbung.
Unsere Wirtschaft steht vor großen Veränderungen. Neue Technologien, geopolitische Spannungen und die Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit prägen auch die Finanzwelt. Gerade CFOs sind gefordert, diese Entwicklung nicht nur zu verstehen, sondern aktiv zu gestalten. PwC bringt große Erfahrung aus der Arbeit mit Unternehmen aller Branchen in die Diskussion ein und unterstützt so auch Formate wie diesen Podcast hier, die den Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis und Führungspersönlichkeiten fördern.
Werbung Ende.
Okay, spannend. So, jetzt hast du ja gesagt eben, es gab diese Ausstrahlung, die dann 7 Monate nach der eigentlichen Aufzeichnung der Show stattgefunden hat. Dann setzt ja dieser Hype ein, weil ja auch die Produktionsgesellschaft versuchen wird, das in der Öffentlichkeit zu positionieren. Dann wird man die ganzen potenziellen Partner oder neuen Menschen kennenlernen, die sich plötzlich für einen interessieren. Ebbt das dann nach 1, 2, 3 oder mehreren Monaten irgendwann ab? Oder wie hast du das wahrgenommen? Ist das eine Welle, die einen fast ein bisschen mitnimmt? Oder ist.
Ich habe gemerkt, ich dachte mir, das wird wirklich so mega krass irgendwann abnehmen. Es war bisher noch nicht der Fall. Das Interesse ist nach wie vor geblieben. Ich muss sagen, es hat Positives und Negatives. Wenn ganz viele was von dir wollen, es braucht auch unheimlich viel Zeit, das zu filtern und zu schauen, was man wirklich machen möchte. Und das ist so fast 70% von dem, was ich mache, ist zu beurteilen, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und Anfragenbewältigung sozusagen. Es ist mega toll, weil die Kollaborationen fliegen einem so ins Haus. Aber bis man die paar gefunden hat, die man im Jahr machen möchte, bis man nur am Aussortieren. Und das ist extrem zeitaufwendig.
Du bist ja in Amerika dann bekannt geworden, weil das eine amerikanische Show ist. Jetzt lebst du aber wieder in Zürich. Ist man dann so aus den Augen, aus dem Sinn oder ja eigentlich nicht, wenn du sagst, es hat noch gar nicht so richtig nachgelassen?
Hier aus den Augen, aus dem Sinn würde ich schon sagen. Ich habe schon gemerkt, das habe ich extrem stark gemerkt, nach der Show direkt in New York auf der Straße rumlaufen. Da wurde einem schon der Name zugeschreit oder gejubelt. Das war nach 3 Monaten wirklich aus den Augen, aus dem Sinn. Ist nicht mehr oder nicht mehr häufig passiert. Aber die Anfragen kamen dann schon mit der Zeit eher mehr so Region Dach. Also dann wurde ich plötzlich interessant für die Schweiz und plötzlich interessant für Deutschland und genau.
Und da würde mich jetzt noch eine persönliche Frage interessieren, wenn du sagst eben, du hast in New York dann plötzlich deinen Namen gehört, also Menschen, die dich irgendwie im Fernsehen gesehen haben, die dann zu einer Fanbase irgendwo werden. Was hat denn das mit dir gemacht?
Es war am Anfang eher so ein bisschen verstörend, weil ich habe das so das Fan-Phänomen nie ganz verstanden. Ich war nie super Fan von irgendeiner Person oder so. Ich habe das so nie ganz verstanden, wie man sich so fokussieren kann auf eine andere Person, eine Persönlichkeit und das irgendwie so ins Elend jubeln kann. Das war für mich so ein bisschen merkwürdig und man gewöhnt sich daran.
War es für dich denn keine Überlegung, dann in den USA zu bleiben und das auszukosten, die Bekanntheit, die du jetzt hast, oder noch zu multiplizieren? Weil wenn du da vor Ort bist und dann vielleicht noch hier und da mal wieder präsent bist in Medien und dein Netzwerk da noch weiter aufbaust, dass du vielleicht ja da noch schneller und größer wachsen kannst in einem viel größeren Land als der Schweiz oder dem Dachraum?
Eine Überlegung war es. Ich habe mich aber immer zu Hause gefühlt in Zürich oder in der Schweiz und wollte da auch wieder zurückkommen. Für mich war es auch immer wichtig, überlegt zu wachsen und nicht einfach zu explodieren. Und ich wollte wirklich eine Firma aufbauen und das Ganze überlegt und nicht irgendwelchen wildfremden Leuten vertrauen zu müssen, weil alles mir aus der Hand genommen wird.
So, und dann bist du wieder zurück nach Zürich. Maison Blanche heißt ja dein Label, deine Firma, mit der du unterwegs bist. Wie würdest du sagen, sieht das Business heute aus?
Ja, das heute ist, nach 1,5 Jahren mit Amazon habe ich den Vertrag mit Amazon gekündigt. Und das heißt, von da an war es wieder von null anzufangen. Das ist jetzt auch wieder fast anderthalb Jahre her. Also wir haben jetzt wirklich ein Jahr an eigenen Produkten, an eigener Vertriebskanal, alles wieder eigen aufgebaut. Also es war wirklich wieder von null anzufangen mit dem Learning, das ich hatte von der Produktion mit Amazon.
Und würdest du sagen, du bist inzwischen eben im Dachraum auch bei denen, die Produkte von dir erwerben wollen, angekommen? Oder steckt das noch in den Kinderschuhen?
Ich würde schon sagen, das steckt noch in den Kinderschuhen, weil vieles über den Vertrieb über Amazon lief und das war auch wirklich Großteil USA. Es war weniger im Dachraum. Im Dachraum bin ich schon eher der Gewinner einer Reality-TV-Show, der Gastjuror von Germany's Next Topmodel oder die öffentliche Persona. Es geht wirklich jetzt auch darum, die nächsten ein, zwei, drei Jahre so einen Verkaufskanal und den Verkauf hier in Europa zu pushen.
Ist es da hilfreich, eben zum Beispiel Gastjuror bei Germany's Next Topmodel zu sein und damit auch im Dunstkreis von Heidi Klum zu bleiben?
Ich glaube, eine Reichweite ist allgemein sehr, sehr, sehr hilfreich für den Verkauf. Wenn die Reichweite da ist, dann kann man dann auch mit Marketing-Tools da am richtigen Ort pushen und muss nicht zuerst eine Reichweite generieren. Deswegen war es mir auch immer wichtig, eine gewisse Anzahl öffentlicher Auftritte auch ständig zu haben, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Ich glaube schon, dass es extrem hilfreich ist.
Hattest du jetzt in der Zwischenzeit in den Jahren auch Angebote von etablierten großen Labels, da als Designer hinzugehen? Weil ich kann mir ja vorstellen, wenn du dir jetzt einen Namen machst und die Leute sehen, welche Designs du hast, man ist ja als Designer dann auch immer gefragt und die großen Star-Designer unserer Zeit, die sind ja, entweder haben sie ihre eigene Marke gepusht oder sind dann irgendwo bei den großen bekannten Marken Designer geworden. Also gab es da Angebote für dich?
Nee, da gab es keine Angebote. Ich glaube, das liegt auch an dem Grund, dass die Modebranche belächelt wahrscheinlich so ein bisschen so Reality-TV-Formate. Und ich glaube, der Punkt wird kommen, sobald irgendein Produkt von mir like viral geht. Sobald was ich mache in Verkaufszahlen sehr relevant wird, dann wird man sich den Rücken nicht mehr zu mir drehen
und
können.
Dann, wie wahrscheinlich ist dann, dass du sowas machst oder willst du, weil das ist ja dann die Entscheidung zwischen unternehmerischem Risiko und einem sehr sicheren hohen Gehalt bei einem etablierten Label. Kannst du das abschätzen für dich, wie sehr du deine Freiheit und dein eigenes Unternehmen liebst oder kannst du dir auch vorstellen, sowas zu machen und einfach dieses sichere Einkommen beim großen Label, wenn es zu dir passt, mitzunehmen?
Hey, wenn jetzt die Frage jetzt kommen würde, würde ich sicher sagen, dass ich so ein Gastdesigner sein möchte oder eine Kollektion machen wollen würde. Ähnlich wie das zum Beispiel Jean-Paul Gaultier seit er zurückgetreten ist, mit so Gastdesignern macht, eine Kollektion jeweils. So etwas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Momentan kann ich meine Firma nicht alleine lassen. Und könnte nicht und würde auch nicht, egal auf welchen Preis, irgendwo anders hingehen.
Und jetzt so dieser erste richtige Wurf eben im Dachbereich. Du hast gesagt, es müsste mal ein Produkt richtig viral gehen, ein Kleidungsstück. Hast du was im Sinn? Also ist es morgen soweit oder über was reden wir hier?
Also ich habe drei Produkte in der Pipeline, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass mit einem richtigen Marketing, dass es was richtig Cooles sein werden könnte, würde. Das eine sind sicher die Parfums, an denen wir seit 2 Jahren arbeiten. Das könnte echt cool werden.
Die dann unter Maison Blanche oder unter deinem persönlichen Namen rauskommen?
Nee, die kommen unter Maison Blanche Perfume AG raus, also meine zweite Firma. Genau, da sind wir 2 Jahre dran und das ist wirklich ein sehr, sehr überlegtes Produkt.
Da muss ich mal kurz nachhaken, weil Bill Kaulitz hat ja auch gerade ein Parfum rausgegeben, Himmel, über Sephora. Ist das jetzt so ein Case, den du dir genau anguckst, um zu schauen, wie geht das, wenn ich das nämlich richtig so verfolgt habe bei ihm. Hat Sephora das am Anfang extrem limitiert, sodass das dann auch im Wind ausverkauft war. Dann hat man natürlich nachproduziert, dann mehr Läden damit bestückt, um jetzt sozusagen in die Masse zu gehen. Aber man hat vorher schon diesen Multiplikationseffekt gehabt von denen, die glückliche Käufer waren und die das dann auch wieder über Instagram und über andere Kanäle dann eben erzählt haben. Ist das sowas, wo du sagst, mach das 1:1 so, weil das hat ja richtig gut funktioniert.
Nee, ich mache das überhaupt gar nicht so. Ich glaube, der Unterschied ist von, wenn wir von einem Celebrity reden wie Bill Kaulitz, der eine ganz andere Reichweite hat als ich, und auch schon länger in seinem Business ist als ich. Die meisten Celebrities, die ein Parfum rausbringen, bringen es unter einem Lizenzvertrag raus. Die verdienen ein paar Prozent. Mit ein paar Prozent, wir reden da zwischen 3 und 7% in der Regel, die sie am eigentlichen Umsatz dann auch wirklich verdienen. Und der Rest ist alles wie vorgekaut in der Regel von irgendjemand anderem. Und bei mir ist es was ganz anderes. Also ich wurde angefragt von einer Parfümerie, die wirklich Parfums macht, ob mich das interessieren würde. Und da der Deal war, dass ich bis zur Abfüllung eigentlich bei ihnen alles gratis machen kann und das entwickeln darf. Und es ist wirklich alles von mir, also vom Flakon über die Werbekampagne, über die Duftkreation, also es ist wirklich alles, habe ich entschieden.
Und deine Designs, die sind ja auch was sehr Persönliches und auch ein Statement, wo man sich selber mit ausdrücken kann. Wie macht man das Ganze dann in einem Parfüm? Also kriegst du das da auch umgesetzt? Natürlich arbeitest du mit am Duft, aber wie kriegt man es hin, dass ein Parfüm speziell ist? Weil da habe ich ja persönlich keine Ahnung von dem Markt. Ich weiß, welche Düfte mir gefallen und welche nicht als Konsument. Ist es dann die Marketingkampagne, der Duft, alles zusammen? Wie macht man das?
Ich glaube schon ein bisschen alles zusammen. Für mich, wir haben jetzt uns auf 3 Düfte fokussiert, sind alles eigentlich Kindheitserinnerungen oder Kindheits-Jugend-Erinnerungen, die ich habe, die mit einem Duft in Zusammenhang haben. Und ich glaube, für Düfte ist es extrem wichtig, wenn diese Erinnerungen aufwecken. Es sind auch Düfte, die eigentlich jeder so ein bisschen kennt, die es aber nicht als Parfum selber gibt. Genau, dann haben wir eine ziemlich bekannte Marketingkampagne geshootet. Der Flakon ist sehr provokativ und das ist auch etwas, was die meisten dann nicht machen, wenn sie irgendwie so eine Collab machen. Dann gibt es so einen Standard-Flakon, den man einfach so mal bestellen kann, auch nicht große Mindestmengen hat. Wir haben halt da wirklich so eine Gussform gebaut, dann haben wir der erste Prototyp war noch 3D geprintet, haben da gefeilt und irgendwann, als wir zufrieden waren, dann eine Gussform gebaut, das Ganze wurde gegossen, dann hast du auch Mindestmengen von 30.000 Flakons, die du dann produzieren musst, dann verschiedene Veredelungen und. Also es sind so viele Schritte, die man eigentlich vergeuden oder machen kann bei einem Parfum. Und ich glaube, wenn alles zusammenspielt, dann kann es gut kommen.
Wenn also schon geshootet wurde, dann wird ja höchstwahrscheinlich der Launch-Termin auch stehen, oder? Wann geht's los?
Der Launch-Termin steht noch nicht. Wir haben uns jetzt gesagt, wir wollten Anfangsjahr. Jetzt haben wir einen neuen Launch-Termin für 3. Quartal dieses Jahr. Es ist einfach wirklich, zuerst hatten wir das Problem mit es gab eine Glasknappheit. Dann sagten die Glasproduzenten, ab jetzt gelten 180 Tage für die Glasproduktion. Dann mussten wir halt die 180 Tage abwarten. Ist auch wieder ein halbes Jahr, dass das weggeht. Jetzt sind wir bei der Kartonage. Da sagt man auch Lead Time 3 Monate. Genau, und das sind immer wieder einzelne Elemente. Und jetzt bei mir ist es so, dass ich nicht einfach mal locker 3 Millionen auf der Seite habe und da alles in einem Guss durchmachen kann, sondern jedes Mal, wenn ein bisschen Gewinn da ist, kann ich wieder am nächsten Schritt arbeiten fürs Parfum, weil es ist auch wieder ein hohes Investment.
Jetzt müssen wir dann doch noch mal kurz über Finanzen reden. Hast du dir denn jetzt überlegt, mal Investoren ins Boot zu holen und Anteile abzugeben vom Unternehmen, weil das wäre ja der klassische unternehmerische Startup-Weg. Wenn du schneller wachsen willst und die eigenen Gewinne irgendwann nicht mehr reichen für große Investments, dann holt man sich Investoren an Bord. Und gerade in deinem Case, wenn du schon stabile Umsätze zeigen kannst und vor allen Dingen auch bei deinem Netzwerk, du kennst ja mittlerweile einige wichtige Leute aus der Branche, wäre das doch wahrscheinlich eine gute Option, oder?
Genau, also wir sind jetzt auch dran. Wir haben das Investment Deck ready. Wir hatten letztes Jahr ein Crowdinvesting. Es war super, um die ersten Erfahrungen zu sammeln, um wissen, wie man das Ganze angeht. Jetzt gehen wir schon gezielter und möchten größere Tickets reinholen. Ich habe auch gemerkt, dass es wirklich so etwas sehr Persönliches ist, so ein Investment, dass die Person wirklich in mich investiert und in meine Ideen und nicht wirklich in die Unternehmung. Und deswegen, das Gespräch muss stimmen, wie man sich zueinander fühlt, das muss auch stimmen. Und genau, werde ich ab nächster Woche auf die Jagd gehen.
Und hast du da von den Investoren, ich meine, du kennst da jetzt relativ viele Menschen, schickst du denen dann auch dein Pitch-Deck und hast die im Blick eben auch prominentere Gesichter, jetzt wie Heidi Klum, die natürlich dann das Prominenteste wäre, aber Menschen, die du über dein eigenes Casting kennst, jetzt über deine Teilnahme als Gastjuror an Germany's Next Topmodel, sind dann da auch Investoren dabei, die auch gleichzeitig Ambassador sein könnten?
Nee, eigentlich nicht. Ich möchte wirklich auf andere Personen fokussieren, eigentlich eher auf Personen, die selbstständig auch etwas aufgebaut haben, egal in welchem Bereich. Ich habe jetzt durchs Crowdinvesting vom letzten Jahr habe ich auch einen Hauptinvestor gefunden. Und der Hauptgrund, warum er in mich investiert hat, war, weil er selber in denselben Schuhen einmal war. Er ist Schönheitschirurg aus Zürich, der sich alles selbstständig aufgebaut hat, verschiedene Kliniken und alles. Und er wusste genau, wie ich mich fühle, an welchem Punkt ich bin, was es heißt, wenn man größer werden möchte und dafür Geld braucht. Kennt jeden Struggle, den ich auch durchgemacht habe. Und ich glaube, so, wenn man das verbinden kann mit den Investoren, dann sind wir an einem guten Punkt, wo auch das Vertrauen wahrscheinlich dann stimmt. Und solche Leute möchte ich eigentlich finden, die wirklich an was Ähnliches durchgemacht haben, auch was Selbstständiges aufgebaut haben und an meine Idee glauben.
Du hast gerade das Crowdinvesting angesprochen. Was hast du denn dort deinen Investoren überhaupt geboten?
Verschiedenes. Also wir haben verschiedene Pakete gemacht. Die kleinen Pakete waren halt, es war nicht so viel, so wie ihr bekommt dann ein Parfum über, wenn das Parfum auf den Markt kommt. Ihr habt First Access, wenn Produkte auf den Markt kommen. Ihr habt First Access, wenn etwas in Sale geht. Dann zu größeren Packages. Die größeren Packages wurden dann leider nicht abgeschlossen, was mich dann auch eben dazu gebracht hat, zu sagen, hey, ich gehe lieber intensiv fokussiert auf Investorensuche, anstatt so eine Crowd versuchen.
Und wenn du jetzt eben auf Investorensuche gehst, hast du dann auch ganz klassisch einen Businessplan dabei, wo du sagst eben, ich erwarte von den nächsten 3 bis 5 Jahren folgende wichtige Steps und das ist das Geld, was ich für die Steps brauche, das ist das, was ich dann erwarte, was aus so einem Step rauskommen kann. Also hast du das alles so richtig auch quantifiziert?
Ja, also das wegzulassen kann man so wie nicht, wenn man auf Geldsuche ist. ja, das wurde auch mit Professionals zusammengestellt und es ging auch mehrere Wochen, wollte ich sagen, es ging mehrere Monate, um das professionell zusammenzustellen. Aber es ist auch, ich meine, schlussendlich ist es ein Jonglieren mit Zahlen und mit Eventualitäten und das ist immer so und das wissen auch Investoren und Investoren haben ganz, ganz, ganz große Angst vor der Fashion-Branche.
Aber wenn du jetzt diesen Prozess, du hast ja gerade gesagt, du hast dich da auch professionell beraten lassen, wird man darauf vorbereitet, quasi was können so die Nachfragen sein von Investoren? Hier, Yannick, musst du darauf achten, dass du das gut beantworten kannst, dass du glaubwürdig rüberkommst? Also hat man da so eine ganzheitliche Beratung, bezogen auf das, was da auf dem Papier steht, aber auch das, wie man dann selber in so einem Prozess agiert?
Also man kann sich schon vorbereiten lassen. Ich habe einfach gemerkt, dass am natürlichsten ist, wenn man einfach authentisch bleibt und überhaupt nicht vorbereitet ist, wenn man wirklich frei von der Leber spricht, das kauft man einem am ehesten ab.
Okay, dann würden wir, glaube ich, gerne noch wissen, du hast ja von 3 Produkten gesprochen. Wir haben jetzt das erste uns genauer angeschaut, das ist also das Parfum. Was sind die anderen 2 Dinge, die viral gehen sollen?
Der Dario von Montagnard, wir haben da auch so ein Produkt geplant. Genau, ich möchte eigentlich dazu noch gar nicht allzu viel sagen. Das ist wirklich in den Kinderschuhen. Das ist einfach wirklich auch ein sehr cooles Produkt werden, was wir da geplant haben. Da freue ich mich sehr drauf. Und das andere ist auch mit einer Schweizer Unternehmung, aber das ist noch gar nicht besprochen, aber die machen auch ganz, ganz lustige Dinge. Und ja.
Aber auch Kleidungsstücke.
Nee, es hat eher so Richtung Sextoys. Aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
Und du bist dann da auch fürs Design?
Ja.
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 Okay, also das sind ja wirklich sehr unterschiedliche Dinge, weil Montagnard, da kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen, Florian, eigentlich ja nicht jetzt das Label ist, wo ich jetzt gesagt hätte, da wird der virale Kick kommen, oder?
Ja, aber wahrscheinlich durch die Kombination dann. Also ich glaube, das kann eine sehr spannende Kombination werden aus den beiden Marken.
Ich glaube, wir haben da so einen Überschneidungspunkt gefunden, den wir beide sehr cool finden. Das Resultat könnte wirklich super toll werden.
Okay, also jetzt die 3 Statement-Produkte, die hoffentlich viral gehen, die haben wir besprochen. Jetzt sag nochmal ganz kurz was zur Idee hinter dem, was du bisher machst. Also Maison Blanche, wir haben schon drüber gesprochen, es geht um Weiß. Aber was steckt hinter deinen Designs, was ist deine Botschaft, was du damit aussagen willst?
Also auch da möchte ich ein bisschen ausholen. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich in dieser Branche bin, wo so viel für mich falsch läuft, möchte ich einfach alles anders machen. Ein Teil ist sicher auch so, was Inklusivität angeht. Ich fand immer, und zu dieser Zeit, als ich gemodelt habe, war immer alles nur für dünne Menschen gemacht und das ging mir auf den Keks. Ich finde, man darf sich in jedem Körper wohlfühlen und das heißt, wir machen auch wirklich Mode für jeden Körper und jede Größe, also relativ viele Größen. So eine Inklusivität ist etwas, was ich mit meiner Mode ausdrücken möchte. Nachhaltigkeit im Sinne von nicht Greenwashing, sondern wirklich ein Produkt von Anfang bis Ende durchzudenken und dann sicher die Dekonstruktion und Dinge anders zu machen und dann irgendwie in einem weißen Schemata unter einen Hut zu bringen.
Und wie kriegst du deine Vision in deinen Designs? Weil ich bin weit weg davon, ein künstlerischer Designer zu sein. Ich finde das nur immer beeindruckend, wenn Menschen das können. Wie kommst du zu neuen Designs und kriegst diese Botschaft, die du gerade genannt hast, in Produkte umgesetzt?
Also neue Designs, ich lasse mich gerne inspirieren von bestehenden Dingen. Deswegen ist für mich Dekonstruktion so etwas Wichtiges. Ich nehme wirklich gerne bestehende Kleidungsstücke auseinander und schaue, was dabei passiert. Und da entstehen meistens ganz neue Dinge. Deswegen hatte ich ja auch schon Kleider, die eigentlich aussehen wie eine Hose, die auf dem Körper ist. Nur die Arme gehen irgendwo anders raus. Und solche Dinge, die entstehen, ich lasse gerne Dinge entstehen. Und politische Botschaften kann man ganz einfach mit Farben, mit Inhalt, mit Marketing, mit einem Shooting dann trotzdem auch so kommunizieren, dass man sieht, hey, da geht es um was Tiefgründigeres als nur ein schönes Produkt.
Und wenn du jetzt mal 5 Jahre wirklich vorauskommst und du dürftest den Weg so gehen, wie du ihn dir auch wünschen würdest, wo bist du dann?
Dann bin ich Creative Director und nur Creative Director. Das wäre so mein Traum.
Und hättest also ein Label, wo dann andere das Kaufmännische machen, die Produktion steuern, den Einkauf machen. Was wäre so eine Wunschgröße, wo du sagst, damit kann man auch wirklich einen Footprint irgendwie setzen, damit wird man wahrgenommen? Wie groß müsste dann das Label oder die Firma in dem Moment sein?
Ich glaube eben, es braucht gar nicht so viele eigene Angestellte. Ich habe ja auch jetzt schon sehr vieles outgesourced, so von Buchhaltung über Produktion, über ganz viele Steps, die gar nicht in-house gemacht werden. Und das braucht es auch nicht. Ich möchte wirklich auch nur den Kern hier behalten. Ich denke, wenn ich irgendwann auf 15 Personen anwachse, dass ich dann schon sehr, sehr, sehr viel in-house machen kann, dass ich in-house machen möchte. Man muss in der Mode auch immer vorsichtig sein. Wie groß möchte man werden hier in der Schweiz selber? Wir zahlen Schweizer Löhne und verkaufen es zu ähnlichen Preisen wie die internationale Konkurrenz. Und die internationale Konkurrenz hat nicht dieselben hohen Löhne. Da muss man so genau abwägen, was möchte ich in der Schweiz machen und was nicht.
Wie viele Mitarbeiter hast du denn aktuell?
Zurzeit sind wir 5.
Und wer wäre dann eigentlich so dein Zielkunde, deine Zielkundin? Wie alt ist die Person? Was macht die im Leben? Wie ist die positioniert?
Also ich würde schon sagen, grundsätzlich Alter spielt so wie keine große Rolle. Ich würde sagen, von 20 bis 95 finde ich cool. Und eigentlich schon Leute, die mit Mode auch irgendetwas ausdrücken möchten, sei es Individualität, sei es Nachhaltigkeit, sei es ein bewusstes Leben oder einen bewussten Umgang mit gewissen Dingen, die schon etwas mit Mode kommunizieren möchten, die nicht einfach unbedingt mit der Masse mitgehen möchten.
Und du würdest dann auf einen Eigenvertrieb setzen, also vor allen Dingen online, oder würdest du dir Vertriebspartner suchen wollen?
Ich würde auf verschiedene Standbeine setzen. Ich habe sehr schnell gelernt, dass nur auf ein Standbein zu setzen sehr, sehr, sehr schnell sehr gefährlich werden kann. Wir pushen jetzt zurzeit sicher den Online-Vertriebskanal, möchten aber auch ganz langsam Step-by-Step in verschiedene Retailer und Department Stores reinkommen.
Und irgendwann mal eigene Brand-Shops zu haben, ist auch eine Option oder erstmal nicht?
Wäre sicher eine Option. Ich habe auch gemerkt, dass vor allem in einem gewissen Preis-Range die Leute auch gerne die Sachen anfassen möchten und anprobieren möchten. Ich bin ähnlich. Deswegen wären Shops sicher auch ein Ding. Habe aber auch mehr Erfahrung mit Pop-Up-Stores und weiß, wie wichtig erstens Location, zweitens, was du für die Location zahlst und was für ein Verkaufspersonal drinsteht. Und wenn man sich auch noch auf das fokussieren muss, dann wäre es dann doch sehr viel. Und deswegen würde ich lieber in ein Department Store oder ein Luxus-Department Store gehen, wo das Verkaufspersonal gegeben ist.
Zum Abschluss habe ich noch vielleicht mal in einem Block noch ein paar persönliche Fragen, damit man dich noch ein bisschen besser kennenlernt, weil du hast ja eingangs gesagt, als wir darüber gesprochen haben, ob nicht in den USA zu bleiben, mit der Bekanntheit, die du dann da hattest, eine Wachstumsoption gewesen wäre, da hast du klar gesagt, dass du dich in Zürich so wohlfühlst und gerne zurück wolltest. Was ist es denn, was du so an Zürich magst?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Schweiz allgemein politisch stabil, was man von den USA nicht behaupten kann. Und ich zurzeit froh bin, dass ich nicht in den USA festsitze, was da politisch abgeht, wenn man da einen Idioten am Werk hat, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, bin ich schon froh, dass die Schweiz schon in gewissen Dingen sehr kleinkariert ist, aber es ist sehr stabil und unsicher und ich fühle mich hier sicher. Das ist so sicher der Hauptgrund, warum ich gerne hier bin und ich liebe den Sommer in Zürich. Es gibt, glaube ich, keine Stadt der Welt, die so saubere Gewässer hat und wo es im Sommer einfach, wo du mal kurz in den See oder in den Fluss springen kannst.
Und jetzt noch was ich die ganze Zeit fragen wollte, du hast einen QR-Code am Arm tätowiert, den ich sehe, neben ganz vielen anderen Tattoos. Führt der irgendwo hin, wenn man den scannt, oder ist das
Webshop?
Das ist dein Webshop? Mhm. Ah, super, dann braucht man dich einfach nur scannen und dann kann man deine Produkte kaufen.
Korrekt.
Ah, perfekt. Also wenn ihr Yannick auf der Straße seht und kaufen wollt, dann einfach den linken Arm abscannen.
Wunderbar. Lieber Yannick, wir schließen immer unsere Hauptfolgen mit 10 Entweder-Oder-Fragen.
Okay.
Wo es einfach nur darum geht, dass du dich recht spontan für die eine oder die andere Seite entscheidest und wir mal so ein bisschen schauen wollen, wie du es nimmst.
Okay.
Runway oder Fernsehshow?
Runway.
Auf dem Podium reden oder als Zuschauer lauschen?
Reden.
Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Nachtmensch.
Kino oder Netflix?
Netflix.
Laut oder leise?
Laut.
Was ist aktuell dein liebstes Hobby?
Nichts machen.
Instagram oder echte Galerie?
Echte Galerie.
Singen oder tanzen?
Tanzen.
Mode als Kunst oder Mode als Sprache?
Mode als Sprache.
Mit einem Date selber kochen oder ein Restaurant besuchen?
Selber kochen.
Ja, dann danken wir dir bis hierhin mal ganz herzlich und hören dich ja dann nächste Woche schon wieder in unserer Tipps und Tricks Episode.
Super, danke euch.
Ja, vielen Dank, lieber Yannick.
Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer
und Florian Hohmann.